Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute, Freitag, den 11. November, von der Radiokampagne Berlin. Wir haben heute drei Beiträge für euch. Waffenexporte ins südliche Afrika. Die BRD als drittgrößter Waffenexporteur weltweit liefert am liebsten an Diktaturen und autoritäre Regime. Bundestrojaner in Baden-Württemberg. Nachdem der Chaos Computer Club veröffentlicht hatte, dass der Bundestrojaner schon illegal zum Einsatz kam, setzt sich nun das Land Baden-Württemberg offiziell damit auseinander. Und Stuttgart 21. In Baden-Württemberg hat die Volksabstimmung in 2 Wochen Premiere, wenn es um den umstrittenen, noch nicht tiefer gelegten Kopfbahnhof geht. Panzer, Kampfjets, Maschinengewehre. Die Exporte von Kriegswaffen und Rüstungsgütern nehmen kontinuierlich zu. Ganz vorne mit dabei ist die BRD. Sie ist drittgrößter Waffenexporteur weltweit. Kriegsschiffe, Sturmgewehre, Lizenzen zur Waffenproduktion und ganze Rüstungsfabriken werden in alle Welt exportiert. Zu den Empfängern zählen Diktaturen und autoritäre Regime in Afrika, Asien oder Lateinamerika, die Menschenrechte mit Füßen treten. Die Folge der Rüstungsexporte sind für die Menschen in den Empfängerländern verheerend. Bestehende Konflikte werden verstärkt und eskalieren häufig gewaltsam. Unzählige Menschen werden getötet, vertrieben, traumatisiert. Der Journalist, Menschenrechtler und Kriegsdienstverweigerer Emmanuel Matondo aus Angola recherchiert seit Jahren über das fragwürdige Exportgeschäft. Ein Interview mit Radio Z Nürnberg.
Wie groß ist denn überhaupt der Umfang von Rüstungsexporten weltweit und was wird da exportiert?
Weltweit war der Umsatz für Rüstungsexporte so umfangreich, trotz Finanzkrise. Das ist wohl der einzige Wirtschaftszweig weltweit, der satte Gewinne und große Umsätze verzeichnen könnte. Es liegt bei über 1,7 Billionen, also das geht über 100 Milliarden Euro, sagen wir einfach so, wenn man das rechnen kann. Aber die Zahlen, genaue Zahlen gibt es wirklich nicht, weil die Regierungen sind sehr zögerlich oder die geben gar nicht irgendwie die reale Zahlen an, die wirklich einfließen bei den Rüstungsgeschäften.
Es gibt aber ein schwedisches Friedensforschungsinstitut, CIPRI heißt das, das sich ständig diese Rüstungsexporte anschaut. Und das spricht auch davon, dass die Zahl ständig steigt.
Ja, selbstverständlich. Das ist wohl das Merkwürdigste bei dieser Rüstungsgeschichte. Obwohl gerade Länder aus westlicher Welt, gerade diese Länder, die nicht so unmittelbar bedroht werden, aus diese Kriege, die sie führen in Afghanistan oder Irak oder sonst noch wo, oder den letzten Krieg in Libyen und so, obwohl sie gar nicht unmittelbar bedroht werden, die geben so viel Geld aus für Waffen, für Rüstung, aber erstmal für die Produktion, damit exportiert wird und die richtige Gewinne oder die richtigen Geschäfte machen sie ausgerechnet in den instabilen Regionen der Welt. Und das ist, was irgendwie diese Rekordgewinne dann bringen. Wir befinden uns in einer Lage des Wettrüstens, ne? Weil viele Schwellenländer doch plötzlich auch zu regionale Mächte aufsteigen wollen. Und plötzlich befinden sich oder begeben sich diese Länder in Afrika, in Asien, Südostasien, Nahosten, Mittelosten, Lateinamerika. Die wollen dann plötzlich diese Länder aufrüsten, dass sie sich in eine Wettrüsten dann begeben. Und das ist was auch die Umsätze in den Produktionsländer dann steigen lassen. Weil die produzieren mehr, nicht für die eigene Armee, weil da werden schon manche Armeen restrukturiert oder umstrukturiert, modernisiert, verkleinert. Nimmt man einfach den Fall Deutschland mit der Bundeswehr, die wird kleiner, aber man bedenkt nun doch mehr für den Export zu produzieren als für den eigenen Inlandsbedarf. Und das ist was diese Rekordgewinne dann ausmachen. Dann.
Der drittgrößte Waffenexporteur weltweit ist die BRD. Welche Firmen sind es denn hauptsächlich, die daran beteiligt sind und Waffen exportieren?
In erster Linie machen die Schiffbauer, die verkaufen auch sehr gut oder da haben die in den letzten Jahren gut verkauft. Und dann kommen irgendwie die Luftwaffenproduzenten mit alle mögliche Geschichte und aber auch die Produzenten von Munitionen und Kleinwaffen, weil das macht dann Großteil der Einnahme aus, dass man sagen würde, vordergründig sind mal die Firmen, die zum Beispiel die U-Boote, Korvette, Fregatten bauen, Patrouillenboote, weil die sind sehr gefragt, werden sehr gefragt. Und dann die Panzer auch, die sind sehr gefragt, auch die Panzer. Und dann die Transportmaschine für Luftwaffen und so weiter. Da sind dann die Firmen wie EADS oder DASA in Kooperation mit anderen europäischen Partnern, wie auch andere US-Luftwaffenhersteller da am verdienen. In der militärischen Schifffahrt, da sind zum Beispiel auch Firmen, die da sehr, sehr innovative, sehr an der Spitze stehen. Es sind Firmen wie Lürssen, Werften, ThyssenKrupp und so Co. Die gehören zu den Besten, das kann man auch wohl sagen, in der Schiffbau, aber auch in der militärischen Schiffbauindustrie. Also es gibt sehr viele Firmen, Rheinmetall mische ich auch sehr, sehr gut mit in diesem Spiel. Daimler Chrysler und MAN, Ferrostal, alle. Es sind sehr, 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 sehr viele Firmen und Deutschland hat wirklich sehr, sehr viele Firmen und dazu auch Zulieferfirmen und Logistikfirmen.
Die deutsche Wirtschaft, die freut sich ja über solche Exporte und solche Gewinne. Welche Folgen aber haben denn diese Waffenlieferungen für die Menschen in den Ländern, wohin die Rüstungsgüter verkauft werden?
Die Verteidigungswirtschaft, die eigene Wirtschaft, Bosse aus dieser Branche bezeichnen das so, die Verteidigungswirtschaft ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftsfaktor für Deutschland und er bildet sogar oder gehört sogar zu der Säule der gesamte deutsche Wirtschaft, weil die Umsätze sind so enorm gewesen, dass es sich lohnt, auch für die Bundesregierung stark für diese Wirtschaftszweig zu machen. Aber für uns, für die Leute in den Empfängerländern, zum Beispiel, wo Menschenrechte oder die Regel der Menschlichkeit mit Füßen getreten werden, nehmen wir auch in Ländern wie Angola, wo geliefert wurde, oder auch in Libyen, wo deutsche Waffen aufgetaucht sind. Und in viele Diktaturen, in Syrien zum Beispiel, wo die Software zur Bewachung oder zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit auch aufgetaucht sind, Made in Germany, da sind wohl die Menschen dann konfrontiert erstmal mit dem Tod, mit der Repression oder mit Folter, diese gesamte Maschinerie der Barbarei.
Ihr Fokus liegt jetzt vor allem auf Waffenexporten in südliche Afrika und den Folgen für die Menschen dort. Können Sie uns dafür Beispiele geben?
Im südliche Afrika sind drei Länder, die wirklich, oder vier, die im Fokus der Rüstungsindustrie Deutschland stehen. Es sind wohl Südafrika. Südafrika ist der größte Einkäufer der deutschen Waffen und deutschen Rüstungsgüter. In den letzten 10 Jahren, laut Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, hatte Südafrika Waffen im Wert von über 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro eingekauft. Südafrika hat alles gekauft. Torpedo, U-Boote, Korvette, Fregatte, sogar Transfertechnologie, der so gesamte Rüstungsherstellungsfabriken wurden verkauft oder militärische Unterlage zur Herstellung von hochsensibleren Rüstungsgütern. Mal hat Deutschland nur militärische Unterlagen für Rüstungstechnologie verkauft. Das perfide, Südafrika hat wirklich 15 Jahre verloren, statt zu investieren in Projekte, die zur Entwicklung, zur nachhaltigen Entwicklung dieses Landes nach dem Ende der Ungerechtigkeit, System von Apartheid, hat Südafrika auf das neue Südafrika auf Aufrüstung gesetzt mit unbezahlbaren Waffenkäufen. Die Folge ist, dass die Blechhütte, die Ghetto, die Armenviertel immer noch wachsen, die sozialen Projekte, soziale Infrastrukturen, Arbeitslosigkeiten und so weiter ist so hoch wie noch nie. Und dies hat zur Folge, dass die Kriminalität dort wirklich ins Unermessliche herrscht.
Es gibt aber auch Widerstand vor Ort gegen solche Waffenlieferungen. Können Sie uns dafür Beispiele geben?
Selbstverständlich. Zum Beispiel, als China im April 2008 Schiff vollgeladene Container mit Waffen dort verfrachte Richtung Südafrika, damit Mugabe in Zimbabwe über Südafrika, da gingen die Hafenarbeiter mit deren Gewerkschaften in die Barrikade. Die haben sich geweigert, diese Schiffe zu entladen, bis das Schiff so Geisterfahrten übernahm, hier und da. Überall, wo das Schiff andockern wollte, weigern sich die Hafenarbeiter, dies zu tun, weil im südlichen Afrika die Hafenarbeitergewerkschafter mobil gemacht haben gegen dieses Schiff. Auch als Angela Merkel zum Beispiel im Juli 2011 dieses Jahr noch in Angola war und verkündete groß mit voller Freude, Deutschland würde um jeden Preis die Kriegsschiffe an den angolanischen Despoten verkaufen. Sie bekam den Widerstand von Seiten der gesamten angolanischen Gesellschaft zu spüren bekommen. Sie traf Oppositionelle oder eine Oppositionschef, der ihr direkt sagte, Angola braucht Entwicklung, braucht eine Technologie aus Deutschland für nachhaltige Entwicklung, aber keine Waffe. Ne? Wir bräuchten Solaranlage, wir brauchen Solartechnologie, wir brauchen die Technologie aus Deutschland, die uns Fortschritt bringt, aber keine Kanone, die uns nochmal irgendwie in eine Lage versetzt der Unterentwicklung. Gerade diese Verkündung hat viele Leute in die Barrikade gebracht, dass fast die gesamte Opposition, die Zivilgesellschaft, sogar die Bischöfe sich gegen diese Politik, Rüstungspolitik Deutschland gegenüber unserer Despote gestellt haben. Also es gibt Widerstand.
Im November gibt es noch in verschiedenen Städten Vorträge von Connexion e.V., unter anderem in Halle, Mainz, München und Karlsruhe. Mehr Infos findet ihr unter www.connexion-ev.de. Am 9. November gab es im Stuttgarter Landtag eine Debatte über den Einsatz des Bundestrojaners innerhalb von Baden-Württemberg. Kurz vor der Debatte am Mittwoch führte Radio Dreiklang ein Interview mit Alexander Salomon, netzpolitischer Sprecher der Grünen Baden-Württemberg. Er wurde zunächst nach den Äußerungen des Innenministers gefragt, das für die technische Seite des Trojaner-Einsatzes in Baden-Württemberg des LKA verantwortlich gewesen ist, die übrigen Behörden aber nicht genannt werden könnten. Radio Dreiklang wollte wissen, ob diese Aussage nicht den Eindruck machen würde, dass noch einige weitere Behörden wie das Landesamt für Verfassungsschutz, wie vom Chaos Computer Club als verfassungswidrig bezeichnete Software genutzt hätten.
Natürlich sind solche Aussagen bedingt dadurch, dass man natürlich auch vertrauliche Akten hat oder vertrauliche Datenbestände. Es ist vollkommen klar, aber was klar auch ist, dass Herr Gall natürlich auf den Brief der Piraten geantwortet hatte, auch des Chaos Computer Clubs, und auch genannt hatte, dass es 4 Fälle gab, die sich im Bereich der organisierten Kriminalität, Terrorismus und auch im Bereich Mord befanden. Also solche Sachen werden auch natürlich transparent dargestellt. Natürlich könnten wir auch weiter darüber reden, ob in anderen Bereichen das genauso gemacht werden müsste. Im Moment gibt es dort letztendlich rechtliche Vorbehalte.
Auch zu den Anschaffungskosten der Trojaner-Software von der Firma Digitask hüllt sich das Innenministerium in Schweigen. Ist der Betrag, der zur Anschaffung der Trojaner-Software investiert wurde, noch deutlich höher als die 1,2 Millionen, die der Spiegel einmal als Auftragsvolumen seitens des LKA angegeben hat?
Ja, da muss man immer beachten, dass natürlich solche Software angepasst wird für den Einzelfall. Das könnten wir lange diskutieren darüber, wie hoch die Kosten letztendlich waren. Ich glaube, eher die Diskussion muss sich darüber abspielen, brauchen wir das? Ist es das Richtige? Ist es so sicher, wie wir denken? Und das soll die Diskussion sein. Die Kosten in dem Fall sind relativ und werden sich letztendlich auch nicht so quantifizieren lassen, wie vielleicht der Spiegel das so getitelt hat.
Am heutigen Mittwoch, den 9. November, wird, wie gesagt, auf Antrag der Fraktion der FDP der Einsatz von sogenannten Trojanern durch die baden-württembergischen Ermittlungsbehörden Thema im Landtag sein. Braucht es jetzt die Oppositionspartei FDP, um Aufklärung im Fall des Trojaner-Einsatzes zu bekommen?
Nein, das brauchst du nicht, weil die Oppositionspartei FDP war Regierungspartei und hat die Quellen TKÜ ja genutzt. Also auch Herr Goll als Justizminister war dabei und sollte sich jetzt nicht mit dieser fadenscheinigen Sache aus der Geschichte stehlen. Nein, ich glaube, wir haben natürlich auch gesagt, wir möchten es aufklären. Wir hatten ja auch rausgegeben, die 4 Fälle haben wir gleich rausgegeben, ohne lang zu zögern. Wir hatten auch am 10. Oktober hat Herr Innenminister Gall diese Software auch gesagt, dass sie nicht mehr eingesetzt wird. Also ich glaube, das war eine schnelle Reaktion, war auch wichtig. Und jetzt muss natürlich neu erörtert werden, was ist möglich in dem Fall. Also wir beziehen auch die Bürgergesellschaft mit ein.
Wird es unter Grün-Rot weitere Aufträge an den umstrittenen Überwachungssoftwarehersteller Digitask geben?
Also das ist natürlich eine Sache des Ministeriums erstmal, wie es jetzt weiter verhandelt wird, weil das natürlich auch eine Rücksprache sein wird mit den anderen Bundesländern. Da gibt es anscheinend Überlegungen auch zu sagen, okay, man muss auf mehr Partner das Ganze verteilen, man braucht ein bisschen gewissen Wettbewerb, aber das sind letztendlich wirklich Ausführungsangelegenheiten, die noch besprochen werden müssen. Also da sollte man nicht zu voreilig jetzt gleich sagen, man wird jemand anders nehmen oder man wird sich sofort auf Digitas festlegen, sondern das muss wirklich diskutiert werden, es muss die beste Lösung gefunden werden.
Wobei der Hersteller Digitask ja jetzt doch einige Kritik zu hören bekommen hat von Seiten des Chaos Computer Clubs zum Beispiel, weil eben gesagt wurde, dass eventuell auch nachträglich Daten hinzugefügt werden können, die überhaupt nicht vorher auf dem Rechner der betroffenen Person da war.
Also ich glaube, die Kritik ist berechtigt, da brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten, dass es natürlich anscheinend solche Fälle gab. Wir können nur aus unserer Sicht sagen, dass wir das, was wir an Software eingesetzt hatten, bestätigt worden ist, dass es nicht weitere Funktionen hatte, sondern auch den richterlichen Vorbehalt hatte, direkt auf die Situation zugeschnitten war. Es mag sein, dass es in anderen Bundesländern unterschiedlich war, aber bei uns war es letztendlich so, nach Aussagen des Innenministeriums. Unstrittig ist allerdings, ob die Software so eingesetzt werden musste oder nicht musste. Darüber müssen wir uns in Zukunft unterhalten. Ich glaube, das ist der Kern der Diskussion. Ist es notwendig, ist es nicht notwendig? Und da ist der Anbieter erstmal meiner Meinung nach zweitrangig. Und Klar, die Software wird wahrscheinlich, so wie es der Chaos Computer Club gesagt hat, nicht den hohen Ansprüchen genügt haben, die man an solche Software haben müsste. Aber wir können nicht weiter in den Quellcode zum Beispiel reingucken, weil der natürlich auch aus rechtlichen Gründen jetzt erstmal nicht einsehbar ist. Da müsste Digitast uns letztendlich die Möglichkeit noch geben, das zu beobachten. Dann könnte man weitere Konsequenzen oder letztendlich Schlüsse daraus ziehen.
In der Antwort des Innenministeriums auf die FDP-Fragen zum Trojaner-Einsatz ist zu lesen, im Bereich der Telekommunikationsüberwachung besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Bayern. Bleibt diese Kooperationsvereinbarung jetzt auch unter der neuen Landesregierung bestehen?
Ich kann Ihnen nur darauf verweisen, das ist eine exklusive Aufgabe. Wir werden es jetzt weiter besprechen, was ist der beste Weg letztendlich, weil darauf kommt es an. Und ob dann eine Kooperationsvereinbarung drin ist, wie es weitergeht, das wird der Prozess zeigen. Also da werden wir jetzt nicht von Anfang an sagen, so wird es laufen, sondern da muss natürlich die beste Lösung am Schluss rauskommen.
Weiter ist in den Antworten zu lesen, zu Maßnahmen des Landesamtes für Verfassungsschutz kann aus operativen Geheimhaltungsgründen keine öffentliche Stellungnahme abgegeben werden. Wer überwacht denn den Landesverfassungsschutz in Baden-Württemberg?
Natürlich, hat natürlich auch eine Überwachung durch das Parlament, der ist da. Es wird bloß nicht alles veröffentlicht letztendlich, was natürlich gewünscht wird, das ist vollkommen klar. Da ist aber eine grundlegende Diskussion, die jetzt nicht durch den Trojaner erst entstanden ist, sondern die Verfassungsschutzdebatte gibt es ja schon etwas länger. Und da muss vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht werden. Aber wir sollten jetzt nicht alles vermischen ineinander, sondern sollten wirklich sagen, was ist mit dem Trojaner-Einsatz, der Quellen-TKÜ, 100a, SDPO, Verfassungsschutz, könnten wir auch drüber diskutieren, aber man sollte nicht jetzt eins mit dem anderen direkt vermischen.
Reinhold Gall, der SPD-Innenminister, hat sich am Anfang seiner Amtszeit relativ positiv bezogen, was die Vorratsdatenspeicherung angeht. Bei den Ereignissen im Stuttgarter Schlossgarten sieht er die Schuld bei den Demonstrierenden. Im Fall des aufgeflogenen Spitzels Simon Brommer scheint er auch nicht an einer echten Aufklärung interessiert zu sein. Herr Salomon, stellt sich die neue grün-rote Landesregierung denn nicht wirklich einfach in eine Reihe mit der vorherigen CDU-Landesregierung, was die Innenpolitik angeht?
Also so würde ich das nicht sehen. Also Fundamentalkritik an Herrn Innenminister Gall ist, glaube ich, auch nicht angebracht. In Einzelfällen mag es sein, dass die Positionen jetzt strittig sind, auch innerhalb der Koalition, aber es ändert nichts daran, dass wir weiter sprechen darüber, über die beste Lösung. Das ist doch vollkommen logisch am Ende. Und es mag sein, dass in einigen Sachen das jetzt noch nicht so läuft, wie es laufen mag in der Zukunft. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt verfallen müssen in eine Depression und sagen müssen, eigentlich ist der Herr Innenminister recht noch am Werk. Nein, also das wäre vollkommen falsch.
In welchen Punkten streiten Sie sich gerade konkret mit Innenminister Gall?
Nein, das sind ja die offensichtlichen Punkte. Es ist natürlich die Vorratsdatenspeicherung, wo wir kontroverse Ansichten haben. Da wird es noch zu diskutieren sein, was ist denn für die Zukunft wichtig, was ist denn die Bedingung. Solche Punkte sind es letztendlich. Die waren aber schon vorher klar. Das ist nichts Neues letztendlich. Das ist auch nicht neu durch eine grün-rote Landesregierung entstanden, sondern das sind bestehende Probleme. Das sind wir uns alle bewusst. Das werden wir ausdiskutieren, haben ein ganz gutes Klima in dem Fall. Und ich glaube, da werden wir eine ganz gute Lösung am Ende finden, mit der letztendlich die Grünen, aber auch die Roten leben können.
Dass sich auch die Grünen bei der Debatte nicht gegen den weiteren Einsatz des Bundestrojaners in Baden-Württemberg aussprechen würden, war nach diesem Interview schon zu erwarten und so kam es auch zu einer fast einmütigen Verständigung. Dass es in Fällen von Schwerstkriminalität über das Internet geführte Telefonate abgehört werden sollen. In gut zwei Wochen wird es die Volksabstimmung über Stuttgart 21 geben, in der ganz Baden-Württemberg die Meinung dazu abgeben soll, ob Stuttgart nun eine Großbaustelle mit anschließendem unterirdischen Bahnhof bekommt oder ob sie den Bahnhof oben behalten dürfen. Radio Bermudafunk, Freies Radio Rhein-Neckar aus Mannheim, führte ein Interview mit dem Landtagsabgeordneten der Grünen Wolfgang Raufelder zur Volksabstimmung Stuttgart 21. Darin wurde die Frage danach gestellt, was beschlossen werden soll, welche Argumente die Gegnerinnen und die BefürworterInnen des Projektes jeweils haben und welche wichtigen anderen Bahnprojekte durch Stuttgart 21 verhindert würden.
Wie sieht es eigentlich aus mit den Grünen hinsichtlich Stuttgart 21?
Wir haben jetzt am 10. hier in Stuttgart eine große Auftaktveranstaltung mit Winfried Kretschmer, auch mit dem Verkehrsminister zusammen, wo wir nochmal die letzte heiße Phase einläuten sozusagen zur Ablehnung des Projektes Stuttgart 21.
Sie sind ja jetzt oft in Stuttgart. Wie sieht es denn in der Bevölkerung aus? Wie ist da die Stimmung? Eher für oder gegen Stuttgart 21?
Also es ist so, dass hier in Stuttgart ist natürlich gerade um den Landtag herum, auch um den Bahnhof selber, gibt es ja dieses mehr oder weniger Hüttendorf oder Zeltstadt, wie man dazu sagt. Da ist also ganz viele Leute in Stuttgart, die gegen dieses Projekt sind. Die haben auch einen Infocontainer hier und ich war jetzt selber schon im Lande auch unterwegs in mehr als 25 Veranstaltungen. Und ich muss sagen, auch im ländlichen Raum, in Bereichen, wo man gedacht hätte, da wäre vielleicht diese Aufmerksamkeit für Stuttgart 21 nicht so groß, muss ich sagen, haben wir viele Sympathisanten und auch Leute, die aktiv sozusagen uns unterstützen wollen. Und auch das zeigt mir oder gibt mir sehr viel Hoffnung, dass es auch wirklich zum guten und positiven Entscheidung kommen wird am 27.
Was sind eigentlich die Hauptgründe gegen Stuttgart 21?
Also wir bekommen an dem Bahnhof keine bessere Qualität, sage ich mal so. Es wird eher noch schlechter werden. Ich erfahre das jetzt ganz besonders oder extrem an der Situation, dass wir ja gerne die Schnellbahntrasse Mannheim-Frankfurt hätten aus der Metropolregion-Sicht. Und da ist es so, dass wir jetzt schon 23 Zugpaare heruntergenommen bekommen von dieser geplanten Strecke, weil die Kapazitäten in Stuttgart einfach nicht ausreichen, um diese 23 Zugpaare auch in Stuttgart abzuwickeln. Und das bedeutet, dass dann die Züge über Würzburg-Nürnberg nach München geführt werden. Und das ist natürlich gerade für uns ein großer Rückschritt, weil die Metropolregion unbedingt diesen Anschluss braucht zwischen Frankfurt und Mannheim. Und wenn da die Zugpaare runtergelegt werden, ist auch die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt und somit wäre das ganze Projekt in Gefahr. Und deswegen kämpfen wir auch dafür, dass diese Milliarden nicht nach Stuttgart an den Bahnhof fließen, wo es eh ein guter, funktionierender Bahnhof gibt, der im Grunde genommen etwas modernisiert werden müsste, das aber keine Milliarden kosten würde. Und auch die Neubaustrecke nach Wendlingen, die sozusagen immer wieder im Gespräch ist, wäre auch mit dem Kopfbahnhof möglich und sollte auch verwirklicht werden im Kopfbahnhofsbereich. Da haben wir auch Pläne schon vorgelegt. Und deswegen sind wir ganz massiv dagegen, diese Milliarden hier reinzustecken, weil nicht nur die Neubaustrecke Mannheim-Frankfurt eins ist, sondern auch die Rheintalstrecke. Wir bekommen den Gotthard-Basistunnel und da wird dann von Genua nach Rotterdam eine durchgängige Güterverkehrsstrecke vorhanden sein. Nur in Deutschland ist sozusagen die Strecke noch nicht angefangen beziehungsweise auch noch nicht richtig geplant, auch umgesetzt. Und da fehlen auch die Gelder, um diese Rheintalschiene endlich zum Nutzen der Güter, die dann von der Straße auf die Schiene kommen, endlich umzusetzen. Und das sind einige Projekte. Es gibt dann noch im Bereich Bodensee Strecken, die nach Zürich rübergehen, also in die Schweiz, wo nicht weiter verwirklicht werden. Es gibt im schwäbischen Bereich zwischen Würzburg und Heilbronn Strecken, die wir gerne realisiert hätten. Es gibt aber auch viele Nahverkehrsprojekte in Stuttgart, Ulm, Freiburg, die gehemmt sind sozusagen durch diese Milliarden, die in Nahverkehrsmittel dann durch das Land Baden-Württemberg da reinfließen. Und bei uns konkret auch in Mannheim, die S-Bahn, die wir gerne weiterbauen würden, ist konkret gefährdet, wenn dort die Milliarden in den Bahnhof fließen würden.
Letzte Woche gab es ja im Mannheimer Morgen eine Umfrageergebnisveröffentlichung, die besagte, dass die Mehrheit der Mannheimer auch gegen Stuttgart 21 sind. Am 27. ist ja die Volksabstimmung. Was passiert denn, wenn jetzt nicht genügend Menschen zur Volksabstimmung gehen? Man braucht 2,5 Millionen Abstimmende.
Also ich sag mal so, die Situation ist ja so, dass wir das erste Mal in Baden-Württemberg eine Volksabstimmung haben. Und da bin ich sehr froh drüber. Ich war gerade in Zürich gewesen und da geht es am selben Tag eine Volksabstimmung zur Erweiterung des Flughafens Zürich. Und da merkt man auch schon, auch dort merkt man schon, dass sehr viele Diskussionen dann stattfinden in der Form, dass man die Pro- und Contra-Diskussion führt. Und ich glaube, da haben wir auch gelernt in der Schweiz, wie wichtig es ist, Bürgerinnen und Bürger mit den Argumenten zu füttern. Und da sind sehr hohe Wahlbeteiligungen. Und wir hoffen natürlich, dass in Baden-Württemberg auch eine hohe Wahlbeteiligung stattfindet, um zu zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger den Volksentscheid auch mittragen und auch wollen, dass wir mehrere dieser haben. Die Absenkung des Quorums haben wir versucht, leider gescheitert an CDU und FDP im Landtag. Aber wir werden weiter dranbleiben, auch diese Quote weiter zu senken, dass die Bürger und Bürgerinnen auch eine reale Chance haben, das sozusagen auch umsetzen zu können oder auch die Diskussion führen zu können. Aber ich bin trotzdem nicht ganz pessimistisch. Ich denke, nach den Zusprüchen, die wir jetzt haben, dass doch sehr viele Leute wählen gehen und auch wählen dann in dem Sinne, dass man das Projekt auch in der Form ablehnt.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Die Sendung und auch die Einzelbeiträge könnt ihr nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIP kommt aus Freiburg. Ich sage Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.